Die Burg ist gespenstisch leer. Einzig das Fräulein Gerke, die bebrillte Sekretärin des Oberkommissars Heinrich Schwenko, hält mit ihm über einer Erdbeertorte die Stellung. Stück um Stück verschwindet zwischen ihren raspelnden Mäusezähnen, während ihre grauen Augen nervös zwischen Telefon und Schreibmaschine hin und her zittern. »Wie kann eine so dürre Person nur so viel essen?«, wundert sich Bohlke. Bei ihm selbst bleibt jeder Krümel hängen, aber er sagt nichts. Die diensthabenden Kommissare sind ausgeflogen. In der Müllerstraße, im Wedding, keilen sich Nazis mit Kommunisten. Die Auftaktveranstaltung der frisch angesiedelten NSDAP auf dem Boden der Reichshauptstadt. Die Massenschlägerei bindet die Kräfte der kasernierten Schutzpolizei, aber auch die Kriminalen sind zugegen. Sollen sie sich nur die Köpfe einhauen? Meinen Segen haben sie. Von mir aus bräuchte gar keiner von uns hingehen und das Problem regelt sich von ganz alleine. Aber mich fragt ja keiner.
Speziell die Tochter interessierte Keating sehr. Er versuchte bei passender Gelegenheit, Franken auf sie anzusprechen.
»Ach ja«, sagte Franken verhalten. »Ja, gewiss.«
Keating unterließ vorläufig alle weiteren Erkundigungen. Frankens Miene hatte erkennen lassen, dass ihn der Gedanke an seine Tochter aus einem für Keating unerfindlichen Grund zutiefst ärgerte. Keating hatte Lucius N. Heyer, Frankens Partner, kennengelernt. Er hatte ihn in 3 Wochen 2-mal im Büro gesehen, aber nicht herausbekommen, was Heyer für die Firma tat. Heyer war kein Bluter, aber er sah so aus. Er war ein ausgemergelter Aristokrat mit langem, dünnem Hals, blassen Froschaugen und einer scheuen Freundlichkeit gegenüber jedermann.
»Oskar, warte hier«, befiehlt Emma so leise wie möglich. Brav gehorcht der magische Hund und setzt sich auf den Boden. »Und bitte, kein Bellen«, bittet das Mädchen ihren besten Freund. »Alles klar«, antwortet er leise. Auf Zehenspitzen schleicht Emma in die Küche. Ihre Eltern sitzen vor dem Fernseher, keine 5 Meter von ihr entfernt. Eigentlich sollte Emma schon schlafen, aber sie hat doch so sehr Lust und Appetit. Vorsichtig öffnet Emma den Kühlschrank. Da ist sie, ihre heißgeliebte Milch.
Kapitel 1: Der Chefchen-Skandal. Januar 2001. Trainer Louis van Gaal hat seinen einstigen Aggressivleader und Landsmann Marc van Bommel nach der Winterpause zum Teufel gejagt, der in diesem Fall der AC Mailand ist. Philipp Lahm übernimmt die Kapitänsbinde des Holländers, zum Stellvertreter benennt van Gaal Schweinsteiger. Eine Entscheidung, die für mich zu diesem Zeitpunkt ein wenig überraschend kommt. In seiner direkten Art hatte mir van Gaal zuvor ganz offen gesagt, dass er Schweinsteiger innerhalb der Mannschaft als introvertiert erlebe. Der Spieler sei viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, komme erst kurz vor dem Mannschaftstreffpunkt und sei nach dem Training schnell wieder raus aus der Kabine. Trotzdem nahm er Schweinsteiger in die Pflicht. Auch wiederum ganz typisch van Gaal. Den Schnitt in der Teamhierarchie spiegelt auch die sportlich unzufriedene Situation im Club wider.
Woher weiß Ihr Körper, wann es Zeit zum Schlafen ist? Wieso leiden Sie an Jetlag, wenn Sie in eine andere Zeitzone gereist sind? Wie lässt sich dieser Jetlag überwinden? Warum hat die Akklimatisierung zur Folge, dass der Jetlag nach der Rückkehr nach Hause noch schlimmer ist? Wieso nehmen manche Menschen gegen diese Symptome Melatonin? Warum und auf welche Weise hält eine Tasse Kaffee wach? Und vielleicht besonders wichtig, woher wissen Sie, ob Sie genug schlafen? Wann Sie schlafen und wann Sie wach sein wollen, wird im Wesentlichen durch 2 Faktoren bestimmt. Während Sie diese Worte hören, üben diese beiden Faktoren erheblichen Einfluss auf Ihren Geist und Ihren Körper aus. Der erste Faktor ist ein Signal, das von der inneren 24-Stunden-Uhr tief in Ihrem Gehirn ausgeht. Diese Uhr lässt einen zyklisch verlaufenden Tag-Nacht-Rhythmus entstehen, der bewirkt, dass Sie in regelmäßigen Abständen müde oder wach sind. Der zweite Faktor ist ein chemischer Stoff, der in Ihrem Gehirn gebildet wird und einen Schlafdrang hervorruft. Je länger Sie wach sind, desto stärker wird dieser chemisch bedingte Schlafdrang und desto müder werden Sie folglich. Wie bereits gesagt wurde, kann auch der Geruch für Hunde gleich einer Sprache sein. Ihre Nase ist viele Millionen Male sensibler als die unsere und liefert ihnen zahlreiche wichtige Informationen über die Umgebung und die anderen Tiere. Der Geruch des Analdrüsensekrets eines Hundes ist seine natürliche Visitenkarte. Wenn sich zwei Vertreter dieser Spezies begegnen, beschnuppern sie ihre Hinterteile, um sich miteinander bekannt zu machen. Da es keine Telefonbücher für Vierbeiner gibt, teilen sie einander mit, wo sie wohnen und wo sie sich herumtreiben, indem sie bestimmte Landmarken, Büsche, Bäume, Felsen oder Masten mit Urin markieren. Eine läufige Hündin hinterlässt ihren Geruch mit dem Urin überall in ihrem Revier und das wirkt wie eine Kontaktanzeige auf alle männlichen Kandidaten in der Nachbarschaft.